Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Hallihallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch zur Rubrik Best of Cinema. Heute geht's in luftige Höhen, es gibt jede Menge Testosteron, Muskeln in T-Shirts bei Minusgraden. Genau, es geht um Cliffhanger oder auch besser bekannt als Stirb langsam am Stiel oder Sly von Schleck. Regie führte Renny Harlin, wir hätten als Cast nur ganz kurz am Rande natürlich Sylvester Stallone, Michael Rooker, John Lithgow, er erschien 1993 und wird jetzt am 4.2.25 wieder restauriert aufgeführt in ausgewählten Kinos. Wo genau? Schaut bei www.bestofcinema.de vorbei, da erfahrt ihr wo. Ich bin natürlich nicht alleine, hallo Timo.
Ja, guten Abend, moin moin und hallo, Echo.
Und hallo Till.
Moin.
Bevor wir zum Film kommen, wollte ich natürlich noch etwas über die Persona Sly sprechen. Wie waren eure ersten Berührungspunkte? Und seid ihr natürlich Fans?
Boah, die ersten ich glaube, das war Rambo 1. Bin ich mir ziemlich sicher. Das ist schon eine Weile her. Da war ich noch recht jung, zu jung natürlich, aber mein Vater hat mir das gezeigt, wie so vieles aus den 80ern. Und den fand ich ziemlich cool. Also ist auch, habe ich jetzt letztes Jahr nochmal geguckt, altert sehr, 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 sehr gut. Ja, und zu Sly selbst, ich mag viele seiner Filme und ja, zu Persona ist mir eigentlich relativ egal. Also gerade politisch ist er jetzt, wurde er jetzt öfter mal genannt, aber mein Gott, ja, möchte mich nicht mit beschäftigen, wenn ich ehrlich bin. So, das ist wie mit allen anderen, auch Will Smith und Tom Cruise und bla, sollen sie mal machen, was sie wollen.
Ich kann mich nicht mehr erinnern, was der erste Berührungspunkt ist. Es könnte vielleicht sogar Cliffhanger sein, aber ich weiß es nicht mehr. Das ist zu lange her. Also ich habe nicht Rambo zuerst gesehen, sondern irgendwas anderes von oder mit ihm. Vielleicht war es sogar Rocky. Ich weiß es nicht mehr. Und zur Person selber, eigentlich ja ein ganz cooler Dude, nur so zwei Sachen, die es mir echt verleiten. Ich fand seine Doku bei Netflix wesentlich unergiebiger als die von Arnold und die war schon relativ dünne. Und es liegt ein bisschen daran, glaube ich, dass er sich selber ein bisschen zu wichtig nimmt mittlerweile. Mhm. Siehe Expendables 4 und Produktionsgeschichten. Und dass das jetzt so ein wirklich sehr alter, weiser Mann geworden ist, der jetzt Donald Trump auch noch so worshipped, das finde ich kacke, Sly. Das passt irgendwie auch gar nicht zu dir. Aber naja.
Ja, ich glaube, angeblich wussten sie ja jetzt auch nichts selbst davon, Mel Gibson, John Voight und Sly, dass sie da irgendwie zu Repräsentanten oder irgendwie Make Hollywood Great Again, zumindest habe ich das gestern gesehen, weil das ja gerade momentan so ein bisschen durch die Presse geht, dass sie da selber nichts davon wussten. Naja, warten wir es mal ab. Ja, bei mir war es tatsächlich Rocky 4 und dann habe ich mich so Stück für Stück durch die Filme gekämpft, meistens auch dann mit denen angefangen oder mit denen nachgeholt, die jetzt nicht gerade so für mein Alter natürlich waren. Aber da habe ich dann halt auch schon einen Narren dran gefressen. Und Fan? Ja, auf jeden Fall. Weil, naja gut, er hat natürlich auch teilweise Müll gemacht. Aber ich fand es immer bemerkenswert, wie toll, der sich wieder rausgekämpft hat, obwohl er schon halt tausendmal irgendwie totgesagt war und dann haben sie alle über Rocky Balboa gelacht und er hat es trotzdem geschafft und haben alle über Rambo 4 gelacht und er hat es trotzdem geschafft und das fand ich schon sehr beeindruckend. Ja, es gab ja damals, zumindest mal in meiner Jugend, so diese zwei Lager. Wir hätten dann einmal natürlich so, wurde immer gefragt, na, bist du Team Sly oder bist du Team Arnie? Wie ist es bei euch?
Ja. Das ist, also ich muss mich ja Gott sei Dank nicht entscheiden, aber wenn ich müsste, Arnie hat halt True Lies und das ist es, glaube ich. Ich glaube, da muss ich Arnie nehmen, wobei Sly hat auch Rambo 4.
Ernsthaft True Lies?
Hä, True Lies, hallo? Das ist ja wohl einer der besten Camerons überhaupt und einer der besten Ahnen hieß.
Okay.
Ja, aber das ist so, ich muss mich nicht entscheiden, aber wenn, heutzutage würde ich Sly nehmen. Früher hätte ich wahrscheinlich, vor Rambo 4 hätte ich wahrscheinlich Arnold genommen.
Ja, ich nehme einfach mal Arnie, weil ich mich auch nicht entscheiden muss, ich mich aber für Arnie entscheide, weil der irgendwie finde ich ihn geiler gealtert. Terminator 2, True Lies, Terminator, Predator. Also ich finde, auch wenn er schauspielerisch wesentlich weniger auf der Pfanne als Sly, Sly ist ein relativ guter Schauspieler sogar, er kann sogar selber schreiben, verfasst ab und zu Screenplays, Drehbücher, hat einen Drehbuch-Oscar für Rocky gewonnen. Also der hat schon, glaube ich, was den einen Bereich angeht, schon ein bisschen was auf dem Kasten. Dennoch finde ich Arnie aufgrund seines Augenzwinkerns und dass er sich selber irgendwann angefangen hat, nicht mehr so wichtig zu nehmen, finde ich Arnie irgendwie beeindruckender. Drei Karrieren in einer, Bodybuilder, Schauspieler, Gouverneur, Team Arnie.
Ja, es ist schwer. Damals hätte ich Sly gesagt, jetzt bei mir aber genauso auch. Mit Arnie, der hat einfach ein paar heißere Eisen im Feuer gehabt. Jetzt auch Terminator, genauso Predator. Da schlägt echt mein Herz für Rambo 4. Also ich mag die Rambo-Reihe generell. Ja, okay, gut, den letzten jetzt. Nur der Showdown. Aber ja, ich bin da auch eher Arnie, weil er sich, wie ihr schon auch gesagt habt, einfach nicht zu ernst nimmt. Und Sly ist mir da als mal zu verbissen und versucht da auch wirklich aus dem letzten Krötlein noch irgendwie ein paar Dollar rauszuschneiden. Da denke ich mir halt auch so ein bisschen, naja, komm, mittlerweile dürft's jetzt aber auch gut sein. Okay, ich glaube, die Frage, wart ihr damals bei Cliffhanger im Kino, können wir streichen. Oder wart ihr's? Zumindest Timo könnte es sein, oder?
Ich war da 9, also nein, okay. Ich war nicht im Kino.
Ja, ich war 4, also weiß ich nicht, ich glaube nicht.
Nee, ich hatte es mir tatsächlich damals vorgenommen, es zumindest zu versuchen, aber da damals halt auch schon ab 18 war, da waren die sogar bei uns sehr streng und da habe ich es auch direkt gelassen. Gut, wer möchte denn kurz die Handlung von Cliffhanger abreißen?
Das kann ich gern machen. Also es geht um den Bergsteiger und Rocky Mountain Bergwacht Menschen Gabe Walker, der ist von Sly gespielt und der, ja, es begibt sich, dass er mit seinem guten Kumpel Hal Tucker, gespielt von Michael Rooker, in den Bergen ist und eine Rettungsmission scheitert, oft einen tragischen Unfall nach sich zieht. Und es vergehen dann knapp 18 Monate, als dann schließlich ein Flugzeug der Regierung, eine Regierungsbehörde in den Rockies abstürzt und die Überlebenden quasi nach Hilfe rufen. Und deswegen muss Walker, ja, über seinen eigenen Schatten springen, denn seine Courage ist so ein bisschen auf dem Berg und auf dem Gipfel liegen geblieben. Und deswegen muss er sich jetzt den Aufstieg wagen und diese Person retten. Doch was ihn und auch Hal dann erwartet, das ist doch etwas anderes als das, was sie dachten.
Wunderbar, vielen Dank. Was mir da direkt einfällt, da könnte mir Timo wahrscheinlich auch etwas beipflichten, war die Werbung zumindest damals. Es gab noch kein Internet. Es lief die Werbung direkt über Fernseh oder Radio oder über Zeitschriften. Ich weiß, dass ich mir damals die Cinema geholt habe mit Sly auf dem Cover riesengroß drauf und der krasseste Film überhaupt. Alle Stunts hat er selbst gemacht und Setbilder und ich habe das Ding gewälzt bis zum Anschlag und ich weiß nicht, wie oft gelesen. Einfach, weil ich gedacht habe, okay, gut, ich muss das unbedingt sehen. Der kraxelt da in der Gegend rum und kämpft gegen böse Buben. Das ist der geilste Film ever. Timo, hast du da irgendwas mitgekriegt damals von der Werbung?
Es geht. Also ich weiß so im Nachhinein aus der Retrospektive, dass die Posterkampagne ja relativ früh anlief und das ist ja eine gute alte, in Anführungsstrichen, Carolco-Produktion. Die haben ja Mitte der 80er begonnen, einfach richtig viel Geld in die Hand zu nehmen und große Produktionen mit großen Actionstars zu produzieren. So ja auch unter anderem Red Heat mit Arnie und Terminator 2, den bis dato damals teuersten Film. Cliffhanger hat auch 70 Millionen in der Produktion gekostet. Muss man dazu auch sagen, auch dass Sly zu der Zeit sicherlich so 10 bis 15 Millionen ausrufen konnte als Gage. Aber trotzdem großer Film, große Plakatkampagne, Trailerkampagne, ebenso interessant. Und ja, auch darf man nicht vergessen, so vom
zeitlichen Kontext her, Rennie Harlan war damals eine relativ heiße Nummer. Der hatte gerade Die Hard 2 gedreht und da einen relativ guten Erfolg für die Fox eingefahren. Wollte eigentlich nicht schon wieder so eine Art von Film machen und wurde dann doch überredet, diesen Bergsteiger-Actioner zu machen oder wie wir ihn auch eigentlich zusammenfassen könnten, stirbt langsam auf dem Berg. Und Sly selber brauchte damals ja dringend einen Hit, weil der halt, also Sly ist ja echt intelligent, aber manchmal ist er ein bisschen einfältig. Der hat sich damals auf so einen Komödienwettstreit mit Arnie eingelassen und hatte dann hintereinander einfach Flops wie Oscar und Stopp oder Meine Mami schießt und brauchte einfach dringend einen Hit und hat dann halt diese Rolle angenommen. Und ich würde jetzt schon mal spoilern für meine Meinung zum Film. Das ist sicherlich einer der vielen Gründe, warum Cliffhanger auch heute für uns noch überhaupt redenswert und beredenswert ist und warum er jetzt auch bei der Best of Cinema-Reihe in die Kinos nochmal kommt. Weil Sly ist schon sehr präsent in diesem Film, muss ich sagen.
Ja. Allerdings, theoretisch brauche ich glaube ich nicht zu fragen, oder?
Nein, auf gar keinen Fall.
Also ich weiß noch, die hatten bei uns in der Fußgängerzone eine riesen Vitrine. Da waren damals, bevor sie abgebaut haben, 3 Poster, die sie, ich glaube, jeden zweiten Tag erneuert haben. Das eine war das Cliffhanger-Poster, das andere war Stone Cold-Poster und das dritte war Heidi Klum in Unterwäsche. Da haben die wirklich die Vitrine aufgebrochen und haben da die Dinger rausgeholt. Und irgendwann haben sie die Vitrine einfach überhaupt nicht mehr befüllt, weil sie gedacht haben, das lohnt sich sowieso nicht mehr. Und ja, ich fand die Werbung damals, ja, wie gesagt, mega ansprechend und hab da ultimativ viel Bock drauf gehabt, gerade weil man dann halt auch liest, Sly hat extreme Höhenangst und es wurde ja in den Dolomiten gedreht und nicht in den Rockies, weil die Rockies zu viele Umweltauflagen gehabt haben. Die Dolomiten zwar auch und sie haben auch eine ordentliche Kaution hinterlassen, weil die da auch Schiss gehabt haben, dass sie wahrscheinlich den ganzen Berg in die Luft jagen. Aber es ist Gott sei Dank ja nicht so weit gekommen. Ja, kommen wir doch erstmal zum Cast. Wir hätten natürlich den guten Sly als Gabe Walker, Rooker als Hal Tucker, was ja auch schon der liebe Timo alles von sich gegeben hat. Aber ich finde, gerade so in den 80ern, 90ern haben wir schon richtige Badass-Baddies gehabt. Und ich finde auch, so ein richtig guter Actionfilm lebt von seinem abgefuckten Oberbösewicht. Und hier hätten wir John Lithgow. Wie hat euch der Cast so generell gefallen? Und die zweite Frage, seht ihr das auch so mit den Bösewichtern? Auch, dass die in der heutigen Zeit einfach teilweise absolut nicht erinnerungswürdig sind, während du halt so 80er, 90er schon viele hast, die sich eingeprägt haben.
Vermutlich. Ja, die waren halt einfach böse und Arschlöcher. Die waren nicht super intelligent, wie es heutzutage oft mal dargestellt wird, oder wollen unbedingt Oscar-würdig spielen, weil die sind stumpf, die haben eine Mission und Punkt. Und alles, was gegen sie spielt, wird halt entweder als Geisel genommen und dann getötet oder direkt irgendwie platt gemacht. Das macht schon einen großen Unterschied aus, auch wenn ich jetzt nichts gegen schöne, erinnerungswürdige, moderne Schurken habe. Aber früher, das ging halt, also ich bin ja nicht in den 80ern groß geworden, aber habe da viele, viele Filme gerade auch früh durch meinen Vater geguckt. Und da ist es schon aufgefallen, gerade sei es Stirb langsam oder sei es Stirb langsam 2 oder Stirb langsam auf dem Berg, was Timo ja gerade sagte, das reicht oft in einem Actionfilm. So, da brauchst du nicht, ja gut, du hast in Stirb langsam 1 natürlich einen richtig geilen Bösewicht, der auch richtig was auf dem Kasten hat. Aber es geht auch wie bei Cliffhanger anders. Und das geht in vielen 80er Actionfilmen anders, dass sie einfach plump und stumpf und böse sind. Also mir langt es.
Und ich finde, dass Eric Quaylen als Bösewicht ja schon was hermacht, weil er so einen, also er vereint, finde ich, so verschiedene Dinge. Erstmal hat er natürlich einen britischen Akzent, den haben wir in der Synchro natürlich nicht transportiert, aber in der Originalversion. Das heißt, wir haben hier einen britischen Schauspieler, der dies macht, und das hat schon immer so ein bisschen Flair, siehe auch Alan Rickman in Stirb langsam. Und das ist der eine Punkt. Und das zweite ist da, dass, also wir spoilern natürlich heute heftigst für Cliffhanger. John Lithgow als Eric Quaylen macht sich ja fast nie die Hände selber schmutzig, sondern er tötet ein einziges Mal in diesem Film. Da macht er sich dann die Hände schmutzig.
Und das ist auch ein äußerst kaltherziger Mord, den er dort begeht. Gar nicht so sehr ein brutaler, also zumindest nicht in der Fassung, die wir in den Kinos und im Heimkinomarkt mittlerweile erblicken dürfen. Aber das ist schon ein äußerst böser Bösewicht, der uns natürlich jetzt nicht, also der hat jetzt nicht viel Fleisch. Der bekommt durch die Regierungsbeamten, als dann klar wird, dass da irgendwas passiert sein muss, bekommt er natürlich so ein bisschen Background über, war mal auf der guten Seite, ist aber zu schlau und hat sich dann für Geld quasi an die Bösen rangewanzt und kann deswegen mit seinem Know-how und mit seinen Connections und mit seinen Fähigkeiten dieses Geld, um das es geht, kann er das in richtige Währung sozusagen tauschen, weil diese großen Scheine ja nicht mehr im Umlauf sind. Und deswegen, ich finde die Rolle, viele haben irgendwie ein Problem damit, weil sie den jetzt mit Hintermond gleich links, also dieser Sitcom verbinden. Für mich ist das halt einerseits, Spoiler für Dexter Staffel 4, später noch der Trinity Killer. Da ist er herrlich diabolisch und gleichzeitig so ein Otto Normalvater. Und hier Eric Quaylen, also was der im Original für, also das ist ja der One-Liner-Transporteur in diesem Film. Sly selber sagt einmal einen halbwegs witzigen Spruch, der auch nicht ganz so lustig ist. Derjenige, der hier mit so einer süffisanten, zynischen Art One-Liner performt, ist Eric Quaylen oder John Lithgow. Ich mochte den wirklich sehr. Ich bin, das sage ich jetzt aber auch schon mal, sehr Cliffhanger auch geprägt worden. Ich glaube, ich habe Cliffhanger bestimmt. Das war früher so ein Film, den habe ich einfach nach der Schule, nachdem ich mir so eine Pro-7-Aufnahme einfach aufgenommen habe, den habe ich einfach mal so reingeschoben, bis mein Vater nach Hause kommt. Den habe ich also bestimmt mindestens ein Dutzend Mal schon gesehen, wenn nicht sogar mehr. Und deswegen John Lithgow als Bösewicht großartig. Liebe ich.
Ja, geht mir auch so. Und ich habe mir auch die, vor 2 Monaten oder vor, oder schon ein bisschen länger, oder noch ein bisschen länger her, auch nochmal Ricochet angeguckt. Und da lässt er auch nochmal die Sau raus und hat an seinem diabolischen und menschenverachtenden Handeln wirklich ultimativ viel Spaß. Und der gefällt mir auch hier richtig gut. Und da ist es auch so, ja, so mit den anderen Bösewichtern, ja, er ist schon so auch auf einer Linie mit Woodward Smith, der als Clarence Boddicker ja auch wirklich die übelste Drecksau ist bei Robocop. Und dann später als Red in Die wilden 70er mich auch wieder immer wieder begeistert hat. Und ich finde, es ist halt schade, heutzutage hast du ganz selten halt wirklich so diese einprägsamen Bösewichte. Das ist halt 0815, ja, ein bisschen böse hier, ein bisschen böse da. Aber so wirklich erinnerungswürdig ist es halt eher selten. Also auf Hoppla Hopp würde mir tatsächlich auch nur Teddy aus Equalizer einfallen. Den fand ich auch gut und auch böse. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht so direkt auf Nachfrage, was ich da antworten könnte.
Bruce Payne in Passagier 57 als Charles Rain. Das ist etwas kurz nur, weil der Film auch so kurz ist. Aber der darf auch schon ordentlich diabolisch böse sein und kriegt da nicht so viel Background. Also ist ja was anderes. Also ich würde jetzt nicht Jeremy Irons zum Beispiel oder Alan Rickman in den beiden Die Hard Filmen nennen, weil die ja auch relativ viel Fleisch kriegen, weil die viel Leinwandzeit haben. Gerade jetzt Jeremy Irons bekommt ja auch noch eine sehr ausführliche Backstory und diese Motivation spendiert. Und von der Effektivität her ist sicherlich Eric Quaylens Charakter so schön fleischig, ohne großartig jetzt Backstory zu kriegen, ist er geraten. Das finde ich schon okay, deswegen würde ich den auch auf so eine Liste setzen. Also so, ich sag mal so 90er Jahre Bösewichte in Actionfilmen, da ist er schon bei mir in der Top 3, würde ich sagen.
Ja, mir hätte halt auch noch Michael Ironside, ne, als Richter in Total Recall oder auch Nancy Brown in Highlander. Das sind halt auch so, ja, also mir geht's halt eher so um die Neuzeit. Da ist die Action zwar geil gemacht, aber ja, da fehlt mir halt einfach der richtig böse, hassenswerte Antagonist.
Ja, weil sie auch von den Drehbüchern ja meist die Standards kriegen. Es wird irgendwann, passiert natürlich auch bei Cliffhanger, aber es wird irgendwann die Freundin, Frau, Tochter, Sohn entführt und dann wird halt dieser berühmte Tauschdeal angedeutet. Aber ansonsten finde ich das heutzutage so, man hat, also die, sagen wir so, die Dark Knight Trilogie von Nolan hat manchmal Fluch und Segen zugleich für das Genre Bösewicht oder für die Kategorie Bösewichte gesorgt, weil sonst, es gibt irgendwie noch so die zwei Arten. Die einen, die alles vorab wissen und das großartig geplant haben, und die anderen sind dann so bewusst weich gezeichnet und dann sind die aber so auf einmal böse. Also ich kann mich so an den Jesse Eisenbergs Lex Luthor erinnern, der so zwischen,
oh Gott,
zwischen Joker und irgendwie Mark Zuckerberg in Social Network so hin und her gerissen ist. Also ich gebe dir da schon recht, ich finde heutzutage in Actionfilmen, jetzt, wenn ich mal so erinnere, so der letzte Bad Boys, wo dann irgendwie der Typi da aus Euphoria und aus, ich glaube, Desperate Housewives der Bösewicht ist, oder ist es Grey's Anatomy, ich weiß es nicht, der kriegt dann einfach null Fleisch und dann ist der einfach böse, hat eine Knarre, ballert mal einen ab und dann ist es das auch schon. Also ein Plädoyer von uns, finde ich, für bessere Bösewichte in Blockbustern. Boah, das ist eine coole Abkürzung. BBIB, bessere Bösewichte in Blockbustern.
Ja. Till, du wolltest noch was sagen?
Ja, irgendwas wollte ich sagen. Aber ich glaube nicht. Ich habe einfach nur über Lex Luthor gelacht. Das war glaube ich, alles. Weil das ist das eigentlich das perfekte Beispiel, wenn man sich die Nolan-Trilogie beziehungsweise Dark Knight anguckt und dann Lex Luthor anguckt, da sieht man schon, wie die Leute es krampfhaft versuchen oder halt einfach können. Es ist halt nicht so leicht, wie es aussieht, ne? Mhm. Und deswegen, das macht so ein bisschen den Vorteil, also klar, abgesehen von Quaylen jetzt oder den super Oberbösewicht in Die Hard, also macht es in den 80ern oder 90ern Action dann einfach, es ist einfach entspannter, den Bösewichten zuzugucken, weil dann nicht krampfhaft versucht wird, so jemanden zu rekreieren. Das ist, finde ich, so ein ganz großer Vorteil, den wir haben.
Ja. Was auch ganz interessant war bei der Recherche, war, dass ja auch Christopher Walken als Eric Quaylen im Gespräch war. Das hätte ich, glaube ich, auch gern gesehen. Ich glaube, auf keinen Fall, es wäre ein Downgrade gewesen. Ich hätte mir da, glaube ich, auch echt ordentlich Fun versprochen.
Wisst ihr, ja, das glaube ich auch. Ja, denke ich auch. Der hätte wahrscheinlich eine gute Figur gemacht, aber irgendwie, also ich weiß nicht, der Christopher Walken hat schon immer so einen weirden Blick irgendwie. Und den hat unser Bösewicht hier nicht, sondern der Schauspieler den noch authentischer. Weißt du, was ich meine? Weil ich finde, Christopher Walken sieht immer schon von Grund aus ein bisschen weird aus. Irgendwie. Deswegen ist, glaube ich, die Version, die wir jetzt haben, gefällt mir, glaube ich, ein bisschen besser dann.
Ja, es wäre die Frage gewesen, wie er das angelegt hätte. Also wenn halt Christopher Walken Bösewicht gewesen wäre, dann wäre die Nummer ja einfach gewesen. We're missing 3 Briefcases and we're gonna get them. Wenn man das so gemacht hätte wie in True Romance, wo er, finde ich, diese grandiose Dennis Hopper-Szene hat, also die einfach so mega gut ist, dann hätte das eventuell funktioniert. Aber ich bin wirklich fein damit, wie so die Besetzung sich am Ende ausgespielt hat. Ich bin, wie gesagt, John Lithgow, mag den sehr gerne als Bösewicht, finde ihn auch gut, wenn er zum Beispiel in dem ersten Planet der Affen-Prequel den Großvater bzw. Vater spielt. Ich mag den als Schauspieler sehr, sehr gerne sehen. Und wie gesagt, als Eric Quaylen, als Bösewicht, ich bin da voll fein mit. Ich glaube, Christopher Walken hätte da für mich nicht funktioniert.
Ja, ich weiß nicht. Gerade so die Szene, was du ja schon angesprochen hast, in True Romance, die mir auch dann sofort ins Gehirn geschossen ist, habe ich gedacht, ja, das wäre bestimmt auch eine geile Sache, je nachdem, wie er es halt wirklich angelegt hätte. Aber natürlich bin ich auch mit Lithgow absolut zufrieden und hab da echt meinen Spaß dran. Wie fandet ihr so die restliche Crew der Bad Guys und Girls? Gab's da noch jemanden, den ihr auch sehr verachtungswürdig fandet?
Die sind ja alle irgendwie kacke, ne? Weil das ist soll so eine Söldnertruppe sein, die er sich da zusammengeheuert oder angeheuert hat. Die sind alle, und das ist so ein bisschen mein Problem, irgendwie relativ austauschbar, bis vielleicht auf den Leon, der Dunkelhäutige, der dann auch ein bisschen mehr Zeit bekommt, und Rex Lynn, der als Travers, also als der Verräter aus Regierungskreisen da agiert. Die beiden bekommen noch so ein bisschen mehr Fleisch. Der Rest ist ja eigentlich völlig egal. Also die haben natürlich dann immer ihre Einzelszenen, wenn sie ihre Kills absolvieren müssen, wie dieser Fußballer oder Fußballfan, der da auf einmal so rumbrüllt und der sich dann immer auch mit dem Leon so richtig, also die sind ja schon, der eine hat ja sogar schon das Messer einmal am Hals, und das ist schon, ich finde, das ist eine sehr ätzende Truppe. Ich weiß gar nicht, ob Holland das irgendwie so gewollt hat und ob er das bewusst darauf angelegt hat, dass es einfach so ein wirklich dreckiges Dutzend an Bösewichten ist, die aber dann wiederum wirklich viel zu austauschbar sind. Gerade so die ersten zwei, drei Henchmen, die da irgendwie um die Ecke gebracht werden, durch eine Lawine oder durch einen Schnee irgendwie streifen, und das ist schon, ich wüsste nicht mal, wie die heißen. Das ist das Ding.
Ja, das ist auch mein Problem. Ich überlege gerade, der Leon war der in der Höhle, ne? Mhm. Der dann aufgespießt wurde.
Genau, der am Stalaktiten quasi sein Ende findet.
Genau. Genau, den fand ich von dem ganzen Austauschbaren noch eigentlich am coolsten. Mhm. Und richtig ätzend fand ich den, der Hal Tucker, also von Michael Rooker gespielt, da so an der Klippe malträtiert hat. Den fand ich irgendwie richtig scheiße. Und ansonsten ist es so aller, keine Ahnung, The Rock, The Rock ein bisschen besser, austauschbare Schurken. Nicht die Hauptschurken, aber war halt, ja, typisch Söldner, ne? Und das ist tatsächlich eher, das ist so eine Mischung aus 80er, 90er, da verschmilzt das so ein bisschen. Die sind relativ egal, die Pilotin, weiß ich nicht, fand ich erst cool, weil sie irgendwie alles unter Kontrolle hatte und dann war sie auch so, ja, jetzt ist sie abgestürzt und dann ist auch egal. Deswegen, ja, einfach eine typische Kanonenfuttertruppe.
Ja, ja. Also ich finde,
also hat mich nicht gestört tatsächlich, weil erstens weiß ich natürlich, was auf mich zukommt, aber mit sowas rechnet man ja, wenn man sich 80er, 90er anguckt. Für mich völlig fein.
Ja, für mich hätten sie auch ein klein bisschen mehr Background hätten sie schon gebraucht. Leon, ja, der ist auch sehr erinnerungswürdig, gerade sein Ableben. Bei Travis finde ich auch sehr nervig, sehr ätzend und der hat auch so genug Screentime, dass man ihn auch so ein bisschen hassenswert findet. Und Delmar, das ist der Fußballspieler, den fand ich auch immer ätzend, aber ja, von dem kriegst du ja auch relativ wenig mit und da ist es auch, finde ich, irgendwie fast egal. Der könnte auch, keine Ahnung, Basketballspieler machen oder sonst irgendwas. Also ich fand den, wie er den da an der Klippe malträtiert, das fand ich schon immer übel und fies. Aber ja, das ist halt wirklich, das sind wirklich austauschbare Figuren teilweise. Crystal, die Pilotin, ja, da habe ich so, also klar, auch hassenswert, jetzt keine wirklich nette Person, aber Quaylen spricht mit ihr ja ganz oft und ich sage, mach jetzt mal überrascht und tut und macht, dass die mir auch schon eher mal hängen geblieben ist. Aber kommen wir doch mal zu der oft kopierten und auch sehr oft durch den Kakao gezogenen Eröffnungssequenz. Wie fandet ihr die und gerade so jetzt im Rewatch die Effekte? Schieß los.
Gut. Also, die ist mir tatsächlich richtig, also ich habe den Film, glaube ich, höchstens zweimal vorher geguckt. Also einmal damals als kleiner Bub und ich habe den höchstens noch einmal geguckt, aber ich habe den bestimmt 15 Jahre nicht mehr gesehen. Aber die Anfangssequenz, die hat sich tatsächlich ziemlich, ziemlich eingebrannt. Und nicht, weil sie immer mal wieder rezitiert wurde oder mal durch den Kakao gezogen wurde, sondern dieses Gefühl, dieses Höhenangstgefühl. Ich habe keine Höhenangst, aber wenn ich irgendwo runtergucke, wo es richtig hoch ist, dann habe ich schon diesen Respekt davor. Und wenn sie da hängt und scheiß auf den Greenscreen, den man mittlerweile erkennt, oder die Rückprojektion, das ist eine hammer spannende Szene. Und die wirkt immer noch. Auch nach, das kann keiner im Kopf rechnen, über 30 Jahren. Tatsächlich, ich fand die mega, auch wenn ich weiß, wie es ausgeht. Aber die Spannung so zu erschaffen, dass man immer wieder mitfiebert, richtig, richtig, richtig geil. Also auch schön geschnitten, so von einmal Sylvester Stallone, dann sieht man nur sie da hängen und dann die beiden oder die drei am Heli. Das hat eine richtig schöne Spannung aufgebaut. Das ist so eine Szene, die kann man sich mal angucken. Einfach man guckt den Film, man freut sich über Sylvester Stallone, der schön klettert, natürlich alles ohne Sicherung. Guckt sich die Szene an und macht man einfach aus. So, ich habe mir heute den Wellenplaneten bei Interstellar die Szene nochmal angeguckt und kann man einfach gut genießen und es ist sehr, sehr spannend. Einfach genial.
Ich bin ja ein bisschen älter als du, Till, und habe den sehr früh gesehen, also noch als Teenie, würde ich sagen. Und mich hat das damals schon überrascht, dass nicht der tollkühne Hale Sly die Frau retten kann. das fand ich inhaltlich ganz spannend. Und man muss ja auch dazu sagen, dass das im Drehbuch zuerst anders angelegt war. Also in der Originalfassung wäre das gut ausgegangen und Harlan hat gesagt, das ist zu langweilig, das müssen wir ändern und hat das dann, nachdem es ja nicht so unbedingt einfach ist, mit Sly zu arbeiten, weil der natürlich ein sehr großes Standing hatte schon und auch sehr von sich überzeugt war und wichtig war, viel Mitspracherecht hatte und er wirklich dann ihm gepitcht hat, lass uns das ein bisschen tragischer anlegen und Sly sofort gesagt hat, das ist eine gute Idee. Also da auch mutig war, wie ich finde. Vom Inhaltlichen her finde ich die Szene wirklich richtig gut gelungen. Optisch nach wie vor sieht sie wirklich gut aus. Mein Problem bei Renny Harlan ist wirklich, dass er in Sachen Anschlussszenen sich manchmal eigentlich einen Dreck schert. Und das mag ich an ihm nicht. Also er ist tatsächlich, finde ich, ein krasser Handwerker. Also eine eigene Vision sehe ich bei ihm kaum. Natürlich hat er irgendwie so ein gewisses Auge fürs Visuelle, auch für die große Leinwand. Aber es ist halt alles sehr zusammengeklaut. Also er neigt immer sehr zu Slow-Mo bei Tötungsszenen und bei Action. Das hat er halt dann aus den Hongkong-Action an sich geklaut. Und dann hat er so ein bisschen den Hang zu sadistischer Gewalt, dass er also so ein bisschen so Paul Verhoeven-esque zumindest auch mal Tötungen ausspielen lässt. Was er aber wirklich nicht kann, ist, dass er opfert der Spannung einer Szene die Logik und die Szenenabfolge unter. Das ist in Die Hard 2 ganz extrem. Ich kann mich an die Handgranaten erinnern, die irgendwie eine Minute lang nicht hochgehen. Ich kann mich aber noch viel mehr daran erinnern, als das Flugzeug sich runtersenkt und Bruce Willis einfach immer wieder schnitt, wie er sich aus diesem Metallkäfig befreien will, aus dieser Unterführung und immer wieder das Flugzeug eigentlich gefühlt schon bei ihm ist und im nächsten Schritt wieder nicht bei ihm ist. Und das macht er bei Cliffhanger auch so. Die Frau hält sich nur noch an ihrem Rucksack fest. Die kann schon nicht mal mehr die Hand von Sly fassen. Und als sie noch weiter runter sagt, fängt er sie fast mit dem Unterarm. Das sieht spektakulär aus. Das muss man Sly auch geben. Er hat ja selber auch gesagt, er war nie besser in Shape als zu dem Film. Aber das macht einfach mir so ein bisschen solche Szenen bei Harlan gerne mal kaputt. Nach wie vor, ne? Alles fein. Und ich war damals auch wirklich schockiert, dass diese Frau nicht gerettet wird. Aber so das Inszenatorische macht mir mittlerweile, und das ist jetzt diesmal auch, ich habe den jetzt auch vorgestern und gestern nochmal gerewatcht, das macht mir echt so ein bisschen Kummer. Von den Effekten her, 93 sieht das trotz allem, finde ich, richtig gut aus. Klar erkennst du hier und da mal, das ist Studio, das ist jetzt nicht mehr Studio, das ist wirklich am Berg, das ist nicht am Berg. Aber mei, ey, wenn wir heute unsere CGI-Matsch-Schlachten sehen, dagegen ist Cliffhanger wirklich noch eine Augenweide.
Ja, das stimmt. Also ich fand auch den Absturz von Sarah, fand ich auch beim Rewatch wieder, da ist es mir eiskalt den Rücken runtergelaufen, das hat sie wirklich gut gemacht, dieser Schrei vorher, fällt dieser Teddy runter. Und ja, die Effekte fand ich so beim Absturz auch, wo ich zwischendurch gedacht habe, ja, okay, jetzt siehst du es halt, früher hast du es halt nicht so wahrgenommen, weil dir da halt einfach das geschulte Auge vielleicht ein bisschen gefehlt hat. Aber ich fand die auch immer noch absolut spannend und es gibt ja einen Haufen Filmfehler und das ist mir tatsächlich wirklich das erste Mal aufgefallen, als die an dieser Winde sitzen und versuchen, dieses Seil gerade zu halten. Bevor Sarah abstürzt, grinst sich Frank, der ältere Pilot, ins Koma. Der hat ein so abartig diabolisches Lächeln, also Lachen drauf, dass ich mir gedacht habe, wenn er jetzt noch, also es würde mich jetzt nicht wundern, wenn er jetzt anfängt, da das Seil durchzuschneiden und sagt, hoffentlich stirbt sie. Harlan wurde da auch öfters mal drauf angesprochen und der hat gesagt, ja, jeder geht ja anders mit Stress um, wo ich mir gedacht habe, ja, okay, im echten Leben, klar, aber im Film, naja, da hätte er schon etwas mehr angespannt, konzentriert und sonst was wirken können, als da zu stehen und einfach nur dumm zu grinsen, dass es wirklich so aussieht, als ob da drauf drängt, dass sie runterfällt. Ja, mit den Fehlern, klar, das stimmt. Da gab's auch bei Die Hard, wie du ja schon gesagt hast, viele, viele Sachen, wo man so im Nachhinein denkt, naja, gut, das hättest du ein bisschen mehr Mühe geben können, aber es hat mir trotzdem immer noch gut gefallen. Und ich finde auch so die Effekte bis nach dem spektakulären, bis nach der spektakulären Übernahme der Koffer, der ja auch als teuerster Stunt über 1 Million gekostet hat, ins Guinness Buch der Rekorde einging. Da waren die Effekte auch so beim Rewatch, so der Explosion, die Explosion des Flugzeugs, auch wenn der FBI-Agent dasteht, der nochmal rausschießt, hinter ihm kommt die Flammenwand. Da habe ich auch gedacht, na ja, okay, aber wie gesagt, also der ist von 93. Ich finde auch, genau danach werden die Effekte deutlich besser, aber du hast halt auch nicht mehr so diese Monster-Explosion. Ah gut, doch, am Schluss die am Berg. Aber ja, da konnte ich absolut getrost drüber hinweggucken und hatte trotzdem so da meinen Spaß und habe immer wieder gedacht, hey cool, die haben das tatsächlich geschafft, dass dieser Stuntman fast von einem Flugzeug ins nächste gekommen ist. Der wurde ja nochmal rausgesogen, kurz vor Einstieg, aber das war schon sehr beeindruckend.
Ja, ich finde das auch krass. Also Simon Crane ist ja mittlerweile auch Stunt-Coordinator und manchmal Second Unit Director bei vielen Bond-Filmen gewesen. Und dass der sich quasi gesagt hat, ich mach das, aber dafür möchte ich 1 Million Cash haben. Und dann ja tatsächlich, ich weiß nicht, also mal erzählt man sich, dass so war, mal sagt man auch, das ist so eine Urban Legend, aber anscheinend hat das ja Sly von seiner Gage abgezwackt, sodass dieser Stunt auch performt werden konnte. Den man ja übrigens, wenn ich das richtig noch weiß, dann doch, den musste man in den Staaten drehen, weil in Europa, glaube ich, die Genehmigung dafür nicht erteilt worden wäre. Und das sieht schon, also das muss man wirklich mal sagen, diese ganze, so gaga diese Prämisse ist, ne? Also die, ich weiß nicht, ob wir darüber noch reden wollen. In diesem Film macht einiges einfach, und das hat mich jetzt, ne, wenn man älter wird, dann stört einen sowas und man wird nitpicky. Mich stört tatsächlich, wenn wir nochmal kurz zur Anfangssequenz hinkommen. Warum klettert denn Hal, und das fragt ja auch dann Jesse, mit einer unerfahrenen, anscheinend ja auch Höhenangst habenden Frau, da auf diesen kleinen Gipfel, während er gleichzeitig sich scheinbar beim Saunagang das Knie verdreht hat vor einigen Tagen. Das macht halt so 0,0 Sinn. Und ebenso ist es ja mit diesen Koffern. Also warum muss man die denn in der Luft klauen und ein anderes Flugzeug dafür nehmen, was eventuell ja auch auf dem Radar erscheinen würde, während man, wenn man das einfach, ja, man könnte es auch einfach so machen, wie sie es ja eigentlich zuerst durchführen. Man ballert halt alle über einen Haufen und dann landet man das Flugzeug oder tut so, als würde man abstürzen. Das wäre, glaube ich, alles logischer. Man will halt aber auf Teufel komm heraus diesen geilen Stunt zeigen. Aber da hat du hast völlig recht. Also es sieht visuell wirklich richtig gut gemacht und getrickst aus. Also natürlich neben dem Aspekt, dass er da wirklich selber rausgeht, ist das auch so vom Schnitt her sehr clever gelöst, wie ich finde.
Ich finde auch, habt ihr beide den Uncharted-Film gesehen?
Ja.
Nee, okay. Ja, halb so wild. Da ist auch eine Szene, die ist, ja, die ist aus dem Spiel übernommen, aber da stürzt hier auch Tom Holland stürzt dort auch aus dem Flugzeug und hält sich dann an Kisten fest, die in Netzen verhakt sind. Und Cliffhanger, also ich will jetzt nicht wieder irgendwie haten mit neue Filme sind alle doof, da, die Meinung vertrete ich nicht. Aber ey, Cliffhanger wischt sowas von den Boden auf mit diesem Vergleich, mit diesem Stunt, das ist der Wahnsinn. Also du siehst, nichts daran ist echt bei Uncharted. Leider, und man sieht es auch. Und Cliffhanger ist da einfach, also der ist so viele Nummern größer, dieser Stunt, das ist phänomenal. Und kann natürlich auch daran liegen, dass heutzutage die Regularien auch dort ein bisschen anders sind. Aber auch, es gab ja auch einen netten Flugzeugstunt bei Dark Knight Rises, der auch sehr, sehr, sehr schön aussah. Aber Cliffhanger ist da wirklich effektetechnisch sehr, sehr, sehr weit oben.
Es hat halt einfach noch so eine Haptik, ne? Also du hast das Gefühl, dass es kommt mittlerweile immer das Wort Immersion. Ich bin da eher bei Haptik. Ich finde, du fühlst halt so das Flugzeug auch und du fühlst die ganzen Sachen, die da passieren. Du fühlst den Wind. Der Wind fühlt sich echt an. Gibt's halt diese eine Szene, wo man merkt, wo das Heck abgesprengt wird. Ja gut, das ist halt ein Flugzeug im Hangar und dann haben sie es abgesprengt. Aber geschenkt, scheiß drauf. Also das ist schon im Vergleich zu heutigen Produktionen einfach sehr viel greifbarer, spürbarer, nahbarer. Und du bist dann auch, also das muss man ja, kann man ja sagen, wie man, oder kann man dazu stehen, wie man will. Klar, moderne Technik ist sicherer in solchen Fällen. Aber du fieberst ja, finde ich, viel mehr mit, wenn du das Gefühl hast, guck mal, die machen das echt. Das ist ja so ein bisschen wie bei Tom Cruise, das Phänomen, dass er da echt auch auf dem Motorrad sitzt und wirklich den Halo Jump macht. Und deswegen, finde ich, spürt man schon ein bisschen mehr diese Immersion. Das ist bei Cliffhanger auch der Fall, muss ich sagen. Auch wenn dieses diese Urban Legend, dass Sly ganz viel selbst gemacht hat, natürlich kompletter Schwachsinn ist.
Ja, also er hat ja sein Stunt-Double hier, Ron Kauk, der musste irgendwie auch 5 bis 6 Zeiten am Tag zu sich nehmen, um seine Energiezufuhr halt auch gewährleisten, und irgendwie wollten sie ihn auch nachts sogar zum Wecken, damit er nachts isst, was er dann auch irgendwie abgelehnt hat. Und also, was ich noch gefunden habe, weil du gerade gesagt hast, er hat viel beigesteuert. Es gibt eine Szene, die kommt erst relativ spät. Da geht es um einen Hasen, der in der Originalfassung wohl erschossen worden ist und sich dann das Testpublikum immens drüber aufgeregt hat. Und zumindest das, was ich jetzt rausgefunden habe, war, dass Sly dann gesagt hat, okay, alles klar, er gibt 100.000, dass die Szene nochmal gedreht wird und der Hase dann überlebt. Und dann waren die Leute auch zufrieden. Aber wenn er dann auch noch einen Stunt was reingepulvert hat, wunderbar.
Ja, der hat's ja ganz locker sitzen, ne?
Ja. Ja. Und ich glaube, dass der am Hungertuch nagt.
Also ja, damals auf jeden Fall, glaube ich, ja.
Kommen wir doch mal zum Absturz. Und das weiß ich noch, als ich den das erste Mal gesehen habe, als dieses Flugzeug abstürzt und du einfach siehst, dass es Modelle sind. Ich fand es damals schon nett dolle gemacht. Aber es hat mich auch nicht gestört, weil ich halt davor diesen Mega-Stunt hatte und dachte mir auch, okay, gut, dann habt ihr jetzt halt nimmer ganz so viel Geld gehabt und habt das Ganze dann mit Modellen nachgespielt. Und klar ist es auch hier, dass natürlich das Flugzeug an eine Klippe kommt, wovon dann später überhaupt nimmer die Rede ist. Wie habt ihr den Absturz jetzt nochmal gesehen? Ist es was, wo ihr sagt, guck, alles klar, wegwischen, ist trotzdem in Ordnung, oder hat es euch gestört?
Ich finde das in Ordnung. Also ich mag diese guten Modelltricksereien viel lieber als schlechtes CGI. Und das hättest du damals sowieso am Computer noch gar nicht richtig hinbekommen. Die einige digitale Sachen sind ja schon mit drin. Aber ich bin wirklich fein. Klar, du siehst irgendwie auch, dass die Gegend manchmal überhaupt nicht passt zu dem, was man dann im Vorschnitt sieht. Aber das ist mir relativ egal. Also dafür hat dieser Absturz noch genug Haptik und lässt mich so ein bisschen als jemand, der nicht nur Höhen, sondern auch Flugangst hat, natürlich auch dann ja im Sessel, nicht im Kinosessel, aber im Sessel so ein bisschen sich an der Armlehne festkrallen. Und es ist irgendwie sowas nebenbei noch so passiert, also der eine Goon wird da irgendwie vom Fenster noch getroffen, und dass sie sich da alle, auch wenn das natürlich eine kleine Maschine ist, einfach nicht anschnallen, sondern den Kopf so in den Schoß nehmen, um sich so Duck and Cover mäßig zu protecten. Ja, spannend, aber ist eine von wahrscheinlich zig Spitzfindigkeiten, die man Rennie Harlan hier durchaus aus Brot schmieren könnte.
Ja, da gehe ich mit den Effekten. Das stört mich auch überhaupt nicht, weil, also solange etwas echt ist, kann es sei denn, man verkackt es in der Post komplett, aber kann man es schwerer unecht aussehen lassen, wenn man jetzt hier Air Force One mäßig dieses Flugzeug abstürzen lässt, dann ist das schon ziemlich hässlich. Und auch heutzutage gucke ich mir lieber sowas an, als dass ich sehe, ah Mist, okay, haben sie doch wieder zu viel Computertechnik benutzt. Das macht mir dann weniger Spaß, auch wenn man natürlich viel mehr mit Kameras spielen kann, mit Einstellungen und allem Pipapo. Es ist so, wie es bei Cliffhanger ist, für mich immer noch schöner. Also wie gesagt, das ist so, kann ich Oldschool sagen oder ist das uncool? Sagt man Oldschool noch? Ich weiß es nicht.
Keine
Du bist doch hier, Timo. Du bist doch Lehrer. Sagen die Kids noch Oldschool?
Hey, bestimmt nicht. Weiß ich nicht. Ich würde einfach altmodisch oder nach guter alter Filmemacherschule nennen.
Danke. Nach guter alter. Wir schneiden das alles raus. Nach guter alter Filmemacherschule. Das ist ein sehr schöner Begriff. Ja. Das macht mir einfach viel mehr Spaß.
Ja. Ja. Das ist absolut. Also ich habe auch lieber, ach Gott, guck da, Modelle, als Alter, ach Gott, schon wieder so ein bescheuertes CGI, für das ihr einen Haufen Geld reingeblasen habt und es sieht einfach echt kacke aus. Ja, dann würde ich doch sagen, kümmern wir uns mal etwas um die Action. Wobei, eins wollte ich noch ansprechen, also ich habe ein paar Filmfehler, Timo hat ja schon einige erwähnt, Anschlussfehler und so weiter, aber es ist mir tatsächlich das erste Mal aufgefallen, dass Sly, also die Figur Gabe Walker einen Ehering trägt.
Ja, ich bin mir aber auch gar nicht sicher, ob Jesse nicht einfach seine Frau ist. Also ich habe das so schon immer so gelesen, dass die auf jeden Fall mindestens mal eine langjährige Beziehung führen. Und ich glaube, das sollen einfach Ehepartner sein. Aber ich weiß es nicht. Und darauf habe ich jetzt dieses Mal gar nicht so geachtet, ehrlich gesagt.
Ja, stimmt. Also, dass sie natürlich irgendwie in einer Beziehung waren, ja. Aber es wurde halt einfach nicht herausgearbeitet, ne? Kann gut sein. Er kommt nach einem Jahr wieder. Die sind noch verheiratet. Scheidung kostet Geld. Keine Ahnung. Es wurde halt absolut nicht rausgearbeitet. Habe ich überhaupt nicht drauf geachtet, tatsächlich.
Ja, nee, ich hatte es gelesen und habe dann wirklich die ganze Zeit da gehockt. Und dann, wenn du es dann mal siehst, dann fällt dir das, also ist mir die ganze Zeit, ach, okay, warum hast du einen Ehering? Hast du nochmal geheiratet? Also, dass die eine Beziehung haben, die wohnen ja zusammen. Er will ja irgendwie noch Sachen nach seiner Rückkehr aus der Hütte noch holen. Aber dann dachte ich mir auch, okay, krass, und der ist nach diesem Unfall ist er dann einfach verschwunden und sie hat es dann einfach so hingenommen. Und ich meine, klar, gut, das ist eigentlich auch nicht der Hauptzweck des Films, sondern eigentlich die Action. Ich möchte aber gerade nochmal ganz kurz, bevor wir auf die schönen Kämpfe und die Action zu sprechen kommen, wie findet ihr das Setting? Für einen Actionfilm war das ja damals auch schon was Neueres. Also es gab natürlich auch diverse Covers dann auch mit Thomas Ian Griffin, der in Crackerjack dann auch in den Bergen da noch rumgesprungen ist, und es gibt bestimmt noch viel mehr. Ist es ein Setting, was euch Spaß macht und wo ihr euch vielleicht auch wünscht, ey, ich hätte heute gerne mehr Action in den Bergen, in Schnee, ich habe die Schnauze voll von irgendwelchen Städten?
Also ich kenne den Film, der hat zwei Titel im Original, Shoot to Kill oder Deadly Pursuit, und heißt auf Deutsch, glaube ich, Mörderischer Vorsprung, mit Sidney Poitier und Tom Berenger. Und Clancy Brown, glaube ich, spielt ja den Bösewicht, wenn ich das noch richtig erinnere, weiß ich aber nicht mehr. Und der ist ganz cool und spielt, finde ich, noch in so einer Thriller-Liga, weil der auch am Anfang noch nicht klar macht, wer denn der Böse ist und wer da in dieser, also der Bankräuber, glaube ich, und Raubmörder schließt sich da so einer Bergsteigertruppe an, die so ein bisschen in den Hügeln so ein bisschen Freizeit machen will. Kirstie Alley spielt dann die Bergführerin und Tom Berenger ist ihr Freund und er will sie dann mit Sidney Poitiers Hilfe irgendwie rauskriegen. Und der Film macht das ganz cool, finde ich, dass er sehr häufig einfach die Natur den Schrecken verbreiten lässt und für Spannungsmomente sorgen lässt. Dass also Sidney Poitier da als FBI-Sesselfurzer einfach nicht bergsteigen kann und so weiter und so fort. Und dass Tom Berenger ihm auch wirklich sagt, ey, lass es, ey, du kannst es einfach nicht. Und hier bei Cliffhanger finde ich es ganz, oder machen es zumindest, finde ich, deutlich actionlastiger aufgrund der Schießereien, aufgrund der Bedrohungssituation. Und das ist dann natürlich der etwas billigere Weg raus und dadurch wirkt es halt, ne, wir haben es schon zwei, dreimal angeschnitten, wirkt es wie ein Stirb langsam Rip-Off und ist halt auch, finde ich, eins. Aber ich bin damit durchaus fein, weil er ja auch gleichzeitig doch so Sequenzen drin hat. Ich meine, wenn es dann auch diesen Callback gibt, Jesse, die auch fast abstürzt und er sie wiederhalten muss, das ist dann schon, finde ich, so, dass man auch den Handlungsort Berge sehr gut ausspielt. Sowieso, also diese verschiedenen Settings, die man da kreiert, mit zugefrorenen Seen, mit den Skydivern, die dann noch damit durch die Wälder laufen und abspringen. Dann gibt es die üblichen Hängebrücken über Schluchten. Und ich glaube, es gibt ja so in verschiedenen Schnittfassungen sogar noch so Sachen, wo es noch viel mehr over the top geht. Und das finde ich schon ganz cool, dass Harlan sich hier so ein bisschen im Griff hatte und auch tatsächlich als, ich glaube, gebürtiger Finne so ein bisschen auf Realismus setzen wollte. Irgendwie haben die da so ein Set gebaut mit irgendwelchen Styropor-Stalaktiten und da hat dann gesagt, da klettert er nicht hoch. Das mag ein amerikanischer Filmfan, mag das durchwinken, aber in Europa sagen die, das sieht unecht aus. Finde ich also sehr spannend. Also man merkt irgendwie trotz allem, dass ich sage, er ist eher so ein eher solider Handwerker, dass er dann doch so ein bisschen das kleine Detail auch im Auge hat.
Till? Ja, ich mag's auch. Das ist ein cooles Setting und auch immer noch ein relativ unverbrauchtes Setting. Da, also mir fallen jetzt nicht so viele Bergfilme ein. Klar, es gibt Vertical Limit, der hat ein cooles Intro.
Stimmt.
Und dann kann ich mich an nicht mehr viel erinnern, aber ich hab den gesehen. Aber das Intro ist halt wirklich gut. Und dann
Der Film ist halt der Film ist auch so Kernschwachsinn, das weiß ich, bei Vertical Limit.
Ja, ja, genau.
Mit diesen Sauerstoff oder mit diesen Bomben, die sie da mit den Berg hochschleppen. Oh Gott, was für eine Grütze, ja. Aber der Anfang ist gut.
Genau. Richtig. Und dann, ich weiß nicht mehr, heißt der auf Messers Schneide?
Stimmt.
Mit Anthony Hopkins?
Yes. Und was ist mit Baldwin Everest?
Mit Baldwin Everest, ja, aber habe ich nicht gesehen.
Ja, habe ich auch
dann gedacht. Ja. Und aber ich glaube auch auf Messers Schneide ist eher auch Thriller als Actionfilm.
Mhm.
Man könnte vielleicht mal wieder tatsächlich. Also Cliffhanger ist da schon wirklich Vorreiter und immer noch irgendwie Platzhirsch.
Mhm.
So klar, Hochhausfilm hier, Stirb langsam ist auch ein Platzhirsch, aber trotzdem gibt es viele gute. Was heißt viele? Es gibt gute Actionfilme, die auch in Hochhäusern oder Häuserkomplexen spielen, sei es The Raid oder wer mir auch sehr gut gefällt, ist, oh Gott, mein Gehirn funktioniert heute nicht, hilf mir mal, Carl Urban, Sly,
Dread.
Genau, vielen Dank, Gott, oh Gott, mein Gehirn, genau, Judge Dredd, beziehungsweise nur Dredd, ja, das fand ich auch einen coolen Actioner so, aber Platzhirsch und fast alleine auf dem Treppchen ist Cliffhanger. Mhm.
Ja, ich finde, also ich mag Vertical Limit, ich mag auch Everest, ich finde es gut, aber das sind für mich halt, ja, das ist also Bergsteiger in Anführungsstrichen Action. Aber halt so, dass so halt den Klassiker wirklich hier Terroristen wollen an die Spitze des Berges und ein einzelner Bergmann oder eine einzelne Bergfrau möchte das verhindern. So die typische Klischee-Action-Reihe, das fehlt mir einfach so ein bisschen. Und gerade weil sie hier bei Cliffhanger auch bei der Action ja so, was Timo ja auch schon gesagt hat, hier diese geilen Settings, dieser zugefrorene See, wenn er sich da mit Travers duelliert und die Eiszapfenhöhle und so, da haben sie sich echt wirklich ein bisschen was einfallen lassen. Und das macht auch immer noch Spaß und dann kommen wir ja auch gleich zur Action. Die Action, muss man auch sagen, hat einige Federn lassen müssen für eine niedrigere Freigabe und Harlan hat ordentlich geschnitten. Also ich kenne den Workprint und da fehlt einiges. Und ja, es ist halt schade, dass diese Schnipsel, die man sich übrigens auch ganz offiziell auf YouTube angucken kann, in so schlechter VHS-Qualität vorhanden sind, dass man da, glaube ich, auch nichts mehr groß retten kann. Ich hätte nämlich echt eine gerne, also ich würde es begrüßen, wenn man uns eine richtige Unrated-Fassung präsentiert, aber ja, das ist halt, glaube ich, dann echt nur was für Hardcore-Fans oder für Leute, die sagen, ich möchte es einmal sehen, was fehlt und dann ist gut. Ansonsten bleibe ich bei der normalen Fassung. Wie hat euch die Action so im Allgemeinen gefallen? Gibt's irgendeinen Lieblingskampf? Gibt's irgendeine Lieblings-Action-Szene? Was hat euch begeistert oder was fandet ihr auch total daneben?
Die Höhle. Die Höhle gefällt mir richtig gut. Vor allem, wenn er sich erst so aus dem, also der Aufbau auch dahin, wenn er sich dann so aus dem, wenn Sly sich dann so aus dem Schnee rausgräbt und der Leon da so steht und denkt, ja, okay, ich warte einfach. Und das, was sich daraus ergibt, das gefällt mir ganz gut. Und ja, was gefällt mir nicht so, ach, mich haben halt die beiden Dudes ein bisschen genervt. Diese Douchebags, die da irgendwie Skydiving machen und da ist ja so eine kleine Mini-Action-Szene draus entstanden, wenn unser Rooker dann schreit, ja, hier, lauf weg und ich weiß nicht, ja, die beiden gehören vielleicht dazu, wir sind in den 90ern, aber das war dann eher unteres Niveau und ansonsten, und was natürlich geil ist, ist Sylvester Stallone, ich meine, war er oben ohne oder nur im T-Shirt, im eisigen, zugefrorenen See, ne, und von unten dann ballern, das ist natürlich ein Highlight, weil das macht man so. Das ist wie Arnie mit seinen beiden krassen Knarren bei Eraser, ist Sylvester Stallone natürlich unter Wasser, bei quasi Minusgraden und ballert dann auch richtig ordentlich rum. Das fand ich richtig geil. Ansonsten ist die Action ziemlich oft ziemlich cool. Wenn sie mal schwächelt, aufgrund von, was weiß ich, kleinen handwerklichen Patzern oder Anschlussfehlern oder so, dann ist sie aber weiterhin cool. Und das ist in so einem Film wichtig. Es muss auch cool sein. So. Und sieht halt sehr gut aus. Ich habe mir die UHD geholt, ich hatte die noch nicht zu Hause. Und auch das noch gepaart mit der guten Action. Sieht auch halt unfassbar geil aus. Der ist sehr gut restauriert.
Ja, finde ich auch. Also ich habe die auch schon vor, ist glaube ich eine meiner ersten UHDs so, als was Backkatalog-Titel angeht, weil ich gelesen hatte, dass die so gut umgesetzt ist und ist tatsächlich so, also super Bild für eine frühe Veröffentlichung zum 25-jährigen Jubiläum damals. Ich zwei Teile mal, also ich finde auch die Action hat so über die Jahre, also ich habe den viel actionreicher in Erinnerung und auch viel spektakulärer. Nicht, dass der jetzt großartig unspektakulär ist, aber ich bin so als natürlich als Teenager findet man Sachen viel geiler und da bin ich natürlich ein bisschen durch das viele Sehen von anderen Dingen wieder etwas runtergekommen. Was die Härte angeht, ich kannte jahrelang nur die normale FSK 16 Fassung, die bei ProSieben ausgestrahlt wurde und die hatte ich jetzt nicht großartig gekürzt, zumindest empfunden, aber da war natürlich auch noch mein Sehen noch nicht so geschult. Dann gab es irgendwann mal, also ich habe den Film wirklich, ich glaube fast in jedem Format mal gesehen, also auf aufgenommener VHS, bei Premiere World als Film in einem Filmpaket, dann irgendwann auf DVD, als es die DVD gab, dann die Blu-ray und dann schließlich die 4K. Und ich habe dann ganz spät erst so eine erweiterte Fassung, also die Kürzung aus der 16er Fassung wieder rückgängig gemacht hat, habe ich dann bei Sky bzw. damals Premiere World gesehen und fand den da dann auch richtig hart, also mit der Fußballszene, die nicht aufhören will, wo Blut spritzt etc. pp. Ich finde, der hat schon eine ordentliche Härte. Diese Workbench-Sachen habe ich auch schon mal gesehen, die sind halt wirklich, also für die HörerInnen, da müsst ihr schon verdammt gute und scharfe Augen haben, um da viel Mehrwert zu haben. Aber ich bin auch bei dir, ich mag am liebsten immer die längste Fassung sehen, Sven, deswegen hätte ich auch nie, also ich würde immer gerne sehen, so was die ursprüngliche Version von Regisseuren ist. Nun muss man dazu sagen, auf der UHD, beziehungsweise auf der Blu-ray ist das Bonusmaterial, da erzählt dann Renny Holland bei der Einführung von ein paar geschnittenen Szenen auch, dass das ein normaler Prozess sei, dass man also so vielleicht 2,5-3 Stunden an Filmmaterial hat und das natürlich für eine ordentliche Kinoauswertung einfach runterkürzen muss und dementsprechend bin ich bei diesen NC-17-Kürzungen bin ich natürlich immer neugierig, so was hat denn dazu geführt, dass der Film fast ohne R-Rating ins Kino gekommen wäre. Das versucht man natürlich immer tüchtig zu vermeiden, um nicht ganz finanziell Bruchlandung zu erleiden. Und dementsprechend ist so ein Workprint, also ich weiß bei dieser harte Ziele Box von Playern, da ist ja sogar der Workprint irgendwie mit dabei und das wäre natürlich auch mal ein cooles Gimmick für eine 30-jährige Edition von Cliffhanger, die wir natürlich jetzt vor 2 Jahren verpasst haben. Naja, egal.
Ja, daher wäre ein schönes Steelbook eigentlich Pflicht gewesen. Ja, das hätte man als Bonus.
Nein, nicht immer Steelbooks.
Also, Mediabooks nehmen doch viel zu viel Platz weg. Und das kannst du nicht so schön ausstellen. Ja. Ich mag halt lieber Steelbooks statt Mediabooks. Ja, ich find's eigentlich, ich find's auch schade, dass sie die Szenen, ja, dass man das jetzt nicht noch irgendwie aufarbeiten kann. Man erkennt schon, was los ist, aber ja, das ist halt, das sieht aus wie damals meine Sicherheitskopie von Brooklyn Massacre, die ich glaube ich 2000 Mal geschaut habe. Also das ist schon wirklich
aber
kaum
wie,
noch was.
Wie sieht's denn aus mit der Version ab 12? Habt ihr die mal gesehen?
Nein?
Möchte ich auch nicht. Die geht nur 99 Minuten.
Oh, in der Kürze liegt die Würze. Nicht.
Richtig. Kabel 1 und Tele 5 hatten das. Ich hatte bei Schnittberichte geguckt, gerade weil ich jetzt in FSK 16 und Uncut, früher war es ja ab 18 und auch irgendwie teilindiziert. Mhm. Und Kabel 1 und Tele 5 hatten tatsächlich auch FSK 12 Version.
Oh, geil.
Ja. Ah, mega.
Macht bestimmt Spaß. Ja, also dass er indiziert war, der wurde 2013, haben sie ihn ja wieder rehabilitiert, ist jetzt ab 16. Die Action macht mir auch noch macht mir auch noch mega viel Spaß. Ich hatte den auch, obwohl ich den auch, ich weiß nicht, wie oft schon gesehen habe, auch deutlich actionreicher in Erinnerung. Dabei sind es eigentlich nur so ein paar Spitzen. Es gibt so ein paar Lieblingssachen. Also Leon in der Höhle, an dem schon blutigen Eiszapfen, an den er dann aufgespießt wird, macht mir auch heute noch Spaß, denke ich, geil. Wobei mir da einfach Sly auch teilweise einfach zu viel kassiert und nicht zu viel austeilt. Aber gut, er ist halt, ne, er ist halt Bergretter.
Ich wollte gerade sagen, das finde ich passt auch total. Also ich finde es ganz cool, dass hier Sly nicht der Über-Rambo-Mensch ist, sondern wirklich richtig auf die Fresse kriegt, wenn gekämpft wird. Das mag ich total gerne an Cliffhanger.
Wobei er beim Showdown ja ordentlich austeilt. Also da haut der Lithgow ja wirklich die Augen rund. Da hätte ich mir dann vielleicht vorher so ein bisschen mehr Gegenwehr gewünscht. Aber nee, es passt schon. Ja, er ist halt kein ultimativer Super-Soldier, der hier auf Rettungsmission ist. den Kampf mit Travers finde ich mega. Den, ich weiß nicht warum, aber dieses, auch wenn es ein Set ist, das sieht so geil aus.
Ja.
Diese Eiszapfen an den Tauen, an die kleine Brücke und wurscht egal, ob er da im Wasser innerhalb von einer Sekunde erfroren wäre und das wäre er vorher wahrscheinlich auch schon. Aber die Actionsequenz ist einfach mega. Die macht mir auch heute noch Spaß und ich finde die immer noch saugeil. Einfach so diese Halterungsbolzen, die er dann rausschießt aus dem Wasser und dann noch gleich Tucker, der dann am Schluss auch nochmal kommt und nochmal mit reinschießt. Ja, ich finde, die Action ist schon ein bisschen härtere Gangart und mich stört die FSK 16 in diesem Fall tatsächlich nicht so. Im Vergleich zu zum Beispiel zu Total Recall oder auch Predator, die hätte ich beide, obwohl ich da wirklich, ich bin kein großer Freund der FSK, aber da denke ich mir, die sind beide brutaler, die hätte man eigentlich ab 18 lassen können, aber gut, das sind halt so die Sehgewohnheiten, oder seht ihr das anders?
Ja, ich finde hier eine 16er völlig, völlig angebracht, das passt.
Ja, ich glaube, also wenn es der Workprint wäre, wo es ja wirklich, also da sind wir schon so, finde ich, in so John Woo Gefilden, was so Blutpacks angeht und da wird es halt sehr spritzig. Aber ich bin jetzt mit der FSK 16, ich finde den Sadismus manchmal krass. Also die Szene zwischen Quaylen und Crystal ist, finde ich, wirklich hart asozial, weil es wirklich ja auch so scheint, als hätten die irgendwie eine Art von Beziehung oder es sei zumindest etwas im Gange. Ich mag, wie gesagt, die Fußballszene finde ich auch sehr sadistisch. Ich finde Leons Kampf mit Gabe und auch mit Jesse teilweise, wo er dann auch tatsächlich ja, die Frau schlägt, ist auch schon hart. Deswegen finde ich die FSK 16 ist okay. Ich könnte es mit FSK 18 nach wie vor nachvollziehen. Aber was wir heute so an Gore und so weiter sehen, ist das sicherlich eher die kleinere Nummer. Ich habe vorhin natürlich wie so ein Politiker die Frage nicht beantwortet nach einer Lieblingsszene und ich bin da klassisch. Ich finde das auf dem Helikopter am Ende mit Quaylen und Gabe, finde ich wirklich krass. Also es ist dann später, finde ich, so in Fallout mit Tom Cruise und Harry Cavill wird das nochmal auf die Spitze getrieben, was Spannung, was Visualität angeht. Aber ansonsten ist der Kampf, der ist halt so richtig redlich verdient, finde ich, dass die beiden sich dann treffen und sich so richtig geben. Und das mag ich total gerne.
Ja, klar, natürlich siehst du dann auch später so, dass da eine Puppe hängt. Aber das ist, ja, ich kann das alles, auch wenn es mir jetzt deutlich eher auffällt als damals, kann ich es da einfach verknausen, weil ich schon mein Herz an diesen Film verloren habe. Und ich persönlich finde, es ist mit einer der besten von Sly.
Oh, das ist schwierig mitzugehen. Ich finde ja zum Beispiel den im selben Jahr erschienenen Demolition Man unterhaltsamer, weil er diesen Comedy-Aspekt noch mit drin hat. Und ich finde Wesley Snipes da grandios. Ich mag den ersten Rambo. Ich finde die ersten 3 bis 4 Rockies richtig gut. Also Rocky 4 natürlich eher so aus Belustigungsgründen. Also wenn wir uns ändern können, könnt ihr euch auch ändern. Ich weiß nicht, also früher hätte ich das, glaube ich, unterschrieben. Mittlerweile denke ich so, oh, da sind doch schon so 1, 2 Stärkere noch dabei, die in Sachen Action ein bisschen besser herausstechen. Ich mag Tango und Cash auch echt gerne.
Oh ja.
Aber ich finde schon so, dass das in der großen, sagen wir, in der ersten Endphase der großen Zeit, um es ein bisschen kompliziert auszudrücken, ist das schon Peak Stallone. Also ich kann ja mit den ganzen Expendables-Filmen nicht so wahnsinnig viel anfangen, weil das mir zu viel auf dicke Hose ist. Vor 5, 6 Jahren hätte ich gesagt, ja, ist auf jeden Fall Top 3 Sly-Actioner. Jetzt würde ich so sagen, Top 5 ist er sicherlich dann, bei mir wäre dann Platz 5, glaube ich.
Ja, ich würde da ja so grob mitgehen. Ich finde, also ich glaube, ja, Rambo ist natürlich, also Rambo 1 und ich bleibe bei Teil 4, ich liebe Rambo 4. Das sind so die sind noch drüber und dann müsste ich schon mal überlegen, also zumindest bin ich auch wie bei Timo, also ein Top 5 ist es auf jeden Fall. Der hat viel gemacht und ja, der hat auch viel Schmutz gemacht, aber viele Menschen haben viel Schmutz gemacht und da ist Cliffhanger schon auf jeden Fall mit oben dabei. Rambo 4, was haben wir denn noch? Expendables, Teil 1 mag ich ja ganz gerne. So, und ich mag auch Rambo 5 ganz gerne tatsächlich, aber...
Wirklich?
Ja, ich mag den gerne. Ich habe den schon zwei, dreimal geguckt. Ich finde den ganz cool. Ja.
Also das Finale ist geil, aber ansonsten.
Das sowieso, ja. Das sowieso. Und
weiß ich halt nicht.
Ja, also ansonsten ist es halt wenig Rambo, ne? Es ist halt, jemand geht hin, haut auf die Fresse, geht wieder weg. Und nicht übertrieben Action-Rambo. Ja, das würde ich auch so sagen. Top 5. Und darüber stehen noch so hier ein, zwei gute Actioner. Aber Cliffhanger ist was, wenn man sagt, okay, ich möchte ein paar Stallone-Filme gucken, dann wird einmal geboxt, dann wird einmal Rambo-mäßig im Wald überlebt und dann sollte auf jeden Fall berggestiegen werden. Das auf jeden Fall.
Ja, also es ist jetzt nicht mein ultimativ Liebster und natürlich, wenn man dann sagt, ja, hier, vergleich das mal mit Copland, keine Frage, aber mir geht's da tatsächlich eher so um die Action-Phase und ja, auch mit, klar, Rambo, keine Frage, ich liebe auch 4. Ich finde, 4 ist die ultimative Schlachtplatte, während 5, naja, aber da geht's mir eher drum, dass ich mir gedacht habe, weil der lief nämlich auch die Tage auf, da habe ich Gott sei Dank, habe ich da echt ein kleines Geschwür gehabt und habe reingeschaltet, lief auf einen Streamingdienst, also auf Bezahlfernsehen, hier PayTV, und kam dann direkt zum Tunnel und dachte, oh Gott sei Dank, ich muss mir den ganzen anderen Quatsch vorher nicht angucken. Da finde ich es einfach nur schade, dass ich mag die Vorgeschichte, finde ich absolut in Ordnung, aber wie dumm der da in Mexiko rumstolpert als Superpower-Elite-Soldat, dachte ich mir, ah komm, also einen anderen Titel, okay, aber das ist kein Rambo, es fehlt Stirnband, es ist eigentlich nichts wirklich Greifbares, aber ey, das geht jetzt zu weit, schon kommen wir da noch von Kuchenbacken auf Arschbacken. Man muss aber auch sagen, dass, gerade weil wir auch so ein bisschen die Leistung angesprochen haben, Sly hat immerhin auch schon, er ist einer der höchsten Gewinner von der Goldenen Himbeere, die hat er schon 12 Mal gekriegt. Hat sie sich leider niemals abgeholt, hat auch 4 Goldene Himbeeren also war nominiert für 4 Stück für Cliffhanger, unter anderem als schlechtester Film. Hat aber auch 3 Oscar-Nominierungen bekommen. Visuelle Effekte, Ton und Toneffekte, sie haben nichts gewonnen. Aber ich hätte mir noch gedacht, naja, also ich hätte mir zumindest mal eine Goldene Himbeere hätte ich mir abgeholt. Also so viel Spaß hätte ich auf jeden Fall verstanden, aber gut.
Ja, ich verstehe es bei Cliffhanger nicht, ehrlich gesagt. Das ist
als schlechtester Film, nee.
Also die Razzies haben das schon noch in den späten 80ern und 90ern haben sie Sly auch so ein bisschen auf dem Kieker gehabt. Also nur so kann ich mir das. Ich glaube, John Lithgow hat auch die Goldene Himbeere, war zumindest nominiert als schlechtester Bösewicht. Und das ist, finde ich, eine Frechheit. Wie gesagt, wir haben, glaube ich, alle 3 herausgestellt, wie gern wir das mochten. Und da kann ich überhaupt nicht mitgehen, dass man dir irgendwie die Performance schlecht reden und durch eine Nominierung da so herabwürdigen kann. Ich fand die, wie gesagt, sensationell. Ja. Und Cliffhanger verdient das auch nicht. Also wie gesagt, der hat das ist jetzt nicht Guilty Pleasure, aber du musst halt über diese bekloppte Prämisse ein bisschen hinwegsehen, dann kannst du da echt deinen gorigen Action-Spaß haben und den hatte ich und habe ich auch immer noch.
Ja, nee, absolut. Also ich habe mir die Liste auch mal so ein bisschen durchgelesen von 98 bis, da sind schon ein paar Sachen dabei, wo ich denke, oh ja, das wäre schon zu Recht. Aber ja, es ist, manchmal ist halt wirklich so, bis da sieht's einfach aus wie Stallone oder auch Schwarzenegger. Oh, komm auf, hab alles drauf. Ist alles scheiße. Da finde ich es dann auch ein bisschen arg übertrieben, wo ich gedacht habe, naja, kommt, also ein bisschen muss man die Kirche auch im Dorf lassen. Aber gut, ist Cliffhanger für euch eher ein Kinotipp oder ein Couch-Erdnuss-Flip? Werdet ihr reingehen?
Wahrscheinlich schon. Also ich habe ein Date mit meinem Nachbarn schon halb abgesprochen und werde Cliffhanger. Also bevor wir in die Produktion gingen, schrieb er mir schon, ob das was für mich wäre. Habe ich gesagt, auf jeden Fall. Auch wenn ich jetzt schon gesagt habe, ich habe jetzt in den letzten Jahren ihn ab und zu mal reingelegt und finde ihn doch mit der Zeit immer etwas schwächer als das Mal zuvor. Ich bin gespannt. Also ist natürlich dann wieder schwer, weil ich ihn jetzt bevorzugt dann doch im Original gucke, dass ich ihn dann bei der Best of Cinema Reihe dann wahrscheinlich eher doch wieder in der Synchro gucken werde.
Aber auch da, also man merkt, da hatte ich vorhin bei den Bösewichten schon mal dran gedacht und jetzt passt das dann auch ganz gut. Man merkt ja bei der Synchro, dass so ein bisschen diese klamaukigen End-80er, 70er-Sprüche kommen sollen. So wenn dann Gabe den ersten Koffer und so, und dann kommt so das wie, hol Stöckchen, du Hundehund, und er will das Stöckchen, und in dem Original wird er ja einfach nur angepumpt und beleidigt und sonstige Sachen. Also ich glaube, ich werde ihn mir, wenn ich es schaffe, es ist ja immer nur ein Tag, beziehungsweise ausgewählte Termine in dieser Best auf Cinema-Reihe. Aber ich glaube, ich werde ihn mir auf der Leinwand angucken, um auch nochmal zu checken, so die Schauwerte, wie kommen die so auf der größtmöglichen Leinwand?
Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ich würde mir aber sehr, sehr gerne nochmal auf der großen Leinwand angucken. Ich habe ihn jetzt auch im Original geguckt und ja, im Kino, klar, läuft er auf Deutsch. Das würde mich wahrscheinlich nicht so doll stören, weil es, ja, ich kenne viele Filme, wie ihr auch, früher alle auf Deutsch geguckt, gerade 80er, 90er, wenn man noch ein bisschen jünger war, nicht so gut Englisch konnte. Klamaukig ist es, aber Bock hätte ich schon. Ich glaube aber, dass das zeitlich nicht hinhauen wird, wenn ich das Datum richtig im Kopf habe.
Ja, bei uns wird's, Bock habe ich auf jeden Fall, weil ich will den auf jeden Fall auf einer großen Leinwand nochmal sehen. Also was heißt nochmal sehen? Sehen. Aber bei uns ist halt auch, das ist dienstags, und bei uns ist dienstags hier das Programm halt gestoppte voll. Ich versuche, dass ich mir tatsächlich den Tag irgendwie ein bisschen freischaufeln kann. Und würden mir auch die zeigen auch bei uns in der Originalfassung, würden mir auch in der Originalfassung tatsächlich angucken. Bock hätte ich schon. Ich hoffe, dass ich es irgendwie doch hinkriege, weil das ist eigentlich schon ein kleines Muss.
Ich bin auch sehr gespannt, was das Audiovisuelle angeht. Ja. Also Till und ich haben ja schon gesagt, wir haben beide die 4K, die wirklich ein herausragend gutes Bild hat. Ich war jetzt vor zwei Wochen, oder war es vor anderthalb Wochen, war ich bei Best of Cinema in 7. Und ich bin mir da nicht so sicher, ob das die 4K-Restaurierung war, weil da gab es schon manchmal Szenen, die waren relativ gut. Aber da waren auch Szenen dabei, die waren im Hintergrund krass verrauscht. Und der Ton war, ehrlich gesagt, ich glaube, das war eine Stereospur, die sie dann in unserem Kino gezeigt haben. Das war so frontlastig und hatte null direktionale Effekte. Und also ich bin jetzt nicht der Soundpapst, aber ich habe zu Hause auch eine Dolby-Digital-Anlage. Und das war schon eine Enttäuschung. Also ich habe den jetzt auch nochmal in 4K zu Hause und werde bei 7 vielleicht auch nochmal die Tage tatsächlich, weil ich den wieder, also ich habe wieder vergessen, was das für ein krass geiler Film ist. Ich würde den, glaube ich, nochmal zu Hause mir angucken, so in Ruhe. Und bei Cliffhanger bin ich dann halt gespannt auf die Bildqualität, weil wie gesagt, die 4K-Restaurierung, die schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, die ist herausragend gut. Ich weiß nicht, ob sie jetzt dann nochmal was machen und eventuell im Nachgang dann auch nochmal was raushauen. Sven, du hattest ja von Steelbook gesprochen. Das ist ja manchmal so, dass dann innerhalb der Best-of-Cinema-Reihe Filme kommen und dann kurz danach oder im Fahrwasser dessen nochmal in so einer schönen Edition rausgebracht werden. Also ich wäre gespannt und wäre auch an Bord, wenn es dann nochmal eine weitere Restaurierung gäbe.
Also ich habe jetzt nichts gelesen. Bei 7, ja, war es dann ja passend. Da kam ja jetzt ein Steelbook, was auch wirklich mega geil aussieht, obwohl ich vorher das Cover nicht so dolle fand. Aber so nach dem zweiten Mal drauf gucken, dachte, hey, nee, das sieht fett aus. Ich habe es aber auch noch nicht gesehen. Ich glaube nicht, dass was kommt. Ich habe jetzt nichts gefunden. Es ist auch nichts angekündigt zumindest. Aber ob jetzt vielleicht sich dann doch nochmal irgendwie die Woche was tut, keine Ahnung. Ja, es ist ja schon seit langem angekündigt, es soll einen angeblichen zweiten Teil geben, eine Fortsetzung, und sogar Sly war damals, was heißt damals, ich glaube bis vor ein paar Monaten noch mit an Bord, ist jetzt abgesprungen, die drehen in Österreich wohl tatsächlich schon. Ob der Film jetzt dann auch Cliffhanger 2 heißt, weiß man nicht, es ist noch untitled. So als nach dem Weggang von Sly hat man dann gesagt, okay, gut, man nimmt jetzt Pierce Brosnan noch mit rein und Lily James. Als Handlung habe ich noch was gefunden im Internet, ob das dann auch wirklich so ist, weiß ich nicht. Ich lese jetzt mal nur vor, was ich gefunden habe. Naomi wird Zeuge einer Entführung und muss ihr Bergsteigertrauma überwinden, um ihre Familie zu retten. Es gibt sogar schon. Ich weiß aber auch nicht, ob die wirklich echt sind. Es ist ein, zwei Set-Fotos, was ich gesehen habe. Das sah halt auch schon sehr Sly, kopielastig aus, wie sie da am Berg hängt. Das muss ja jetzt nichts Falsches sein, um Gottes Willen. Ich bin gespannt. gespannt. Bin auch teilweise ganz froh, dass Sly nimmer dabei ist. Ich hab nichts dagegen, aber dass man jetzt in dem Alter dann halt leiser tritt oder ich meine, Tulsa King ist okay. Finde ich gut. Bin jetzt aber auch kein Riesenfan. Aber ich denke mir halt so mit Filmen, oh, lass es bitte mittlerweile. Also den letzten, den ich gesehen habe, das war absoluter Schrott. Und halt.
Ja, welcher war das?
Der mit dem Geldtransport Armed.
Den habe ich bisher noch nicht gesehen.
Ja, ja.
Meins war Expendables 4, also auch.
Oh ja.
Ich bin sehr froh, dass Sly nicht dabei ist. Ich weiß nicht, ob man dann unbedingt einen Film machen muss, der Cliffhanger heißt, aber ich finde die Besetzung ganz interessant. Also jetzt ist natürlich immer die Frage, ob man Gender Swap macht oder nicht. Also Lily James spielt ja die Hauptrolle. Pierce Brosnan ist dabei und was ich natürlich echt spannend finde, Franz Rogowski. Also das ist ja, das ist Anti-Typecasting. Bin mal gespannt. Also wenn der den Bösewicht spielt, hätte ich Bock drauf zu gucken. Ich fand den in, hieß der Freaks Out? Ich glaube, der hieß Freaks Out, ne? Mhm. Da war er echt ganz geil, so als Nazi-Spinner mit paranormalen Dingen. Ich bin da interessiert, weil ich finde das ist ganz cool. Jaume Collet-Serra, der jetzt vor kurzem den Carry On da für Netflix gemacht hat mit Taron Egerton. Der führt Regie, ich mochte seinen Jungle Cruise, Black Adam fand ich, deswegen, ich habe dezent Bock, ich frage mich, ob der Film, ich kann mir nicht vorstellen, dass er ins Kino kommt, ich würde wetten, der landet auf einem Streamer und dann ist halt gleichzeitig wieder die Frage so, wie groß wird er denn, also wie viel Budget und wenn er dann groß budgetiert ist, wäre es dann fast wieder schade, wenn er nicht ins Kino kommt, aber ich glaube, das ist jetzt so über 32 Jahre nach Cliffhanger 1, es gibt ja nicht so viele Fans von Cliffhanger, die da jetzt irgendwie eine Fortsetzung herbeigesehnt haben. Man hatte ja irgendwie kurz danach schon mal was überlegt, das leider nochmal in die Bresche springt, so kurz nach dem doch ja immerhin, ich glaube knapp 250 Millionen hat er eingespielt, also es war schon ein ganz guter Erfolg. Aber jetzt finde ich, so eine späte Fortsetzung ohne den Hauptdarsteller kann immer richtig schief gehen oder kann natürlich nochmal was ganz Interessantes werden. Wie gesagt, kleines Budget könnte ich jetzt mir vorstellen, dann sieht es vielleicht auch schnell kacke aus. Lassen wir uns mal überraschen.
Ja, das ist Cliffhanger 2, das ist halt der Name, ne? Da ist die Frage, ob es ohne den Namen nicht vielleicht sogar besser wäre oder ob nur der Name zieht und der Film dann kacke wird. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich kann nicht mal sagen, dass ich mich drauf freue. Also, wenn er kommt und er gut wird, richtig cool. Und ansonsten, ja.
Ja.
Das ist mir tatsächlich auch irgendwie ein bisschen egal, wenn ich ehrlich bin.
Was sind die Chance, dass es halt wirklich in den Sand setzen? Also ich mochte zum Beispiel The Shallows, mochte ich sehr gern. Den finde ich echt gut.
Oh ja,
sehr spannend. Und die anderen haben mir auch gut gefallen. Also Potenzial. Okay, und man sich jetzt drüber aufregt, ob da jetzt eine Frau oder ein Mann durch die Gegend kraxelt, ist mir relativ wurscht. Wenn es gut gemacht ist und mich unterhält, ja, alles gut. Oh, ob man jetzt halt Cliffhanger im Namen mit drin hat, weiß ich noch nicht. Sie haben gesagt, es wäre halt eine Neuinterpretation des Stoffes. Ja, kann man haben, braucht man nicht. Ich bin mal gespannt. Also ich lasse mir da wirklich alles offen. Das kann von gefällt mir richtig gut und ich will mehr bis zu, oh komm, ist okay, lasst's bitte bleiben. Da ist alles drin. Ja, gut, dann hätten wir das auch schon. Frage hätte ich noch, bevor es zum Ende geht. Oder habt ihr noch irgendwas, was ihr ansprechen wollt?
Nö. Nö, also ich bin auch wunschlos besprochen. Also das war, hab nichts mehr auf dem Herzen, was zu Cliffhanger.
Wunderbar. Welche drei Filme, unabhängig vom Verleih, hättet ihr denn gerne in der Best-of-Cinema-Reihe?
Boah.
Ich weiß.
Also ich habe keine Zeit gehabt, nochmal durchzugucken, was du da so notiert hast, skriptmäßig. Aber diese Frage habe ich tatsächlich gesehen. Ich weiß es nicht. Herr der Ringe wird oft genug aufgeführt, Star Wars kommt immer mal wieder ins Kino.
Ja, irgendwas, was du am besten halt nicht im Kino gesehen hast. Also nicht jetzt irgendwie Titanic oder obwohl doch.
Na, Moment, okay, da hast du was. Titanic, den würde ich sowas von im Kino gucken, weil würde ich meine Tochter wahrscheinlich sogar mitnehmen. Weil Titanic auf der großen Leinwand, das fände ich tatsächlich richtig, richtig geil. Damit hast du was, und Schweigende Lämmer? War schon oder war noch nicht?
Nee.
Ja,
Wisst ihr das? Nee, ne? Das wäre auch richtig geil.
War ich letztes Jahr? Ich bin irgendwie meistens.
Ja, ich weiß nicht genau, ob das schon kam. Zum Beispiel, aber ich würde gern auch, ich meine, wie lange ist das jetzt her? Matrix, ich weiß nicht, wie lange Best of Cinema, also was für eine Zeit dazwischen liegen muss. Ich glaube, da gibt's gar nichts, ne?
Nee,
die nehmen einfach
ist, ich,
gute. Ja, Matrix wäre richtig cool. Ich weiß nicht, wie weit sie zurückgehen. Ich würde gerne Psycho im Kino gucken. Ja. Oldboy würde ich gerne im Kino gucken. Okay, ich habe jetzt zu viel, aber
ja, jedenfalls Titanic. Ich wollte gerade sagen, drei Töne.
Ja, Entschuldigung. Dann wäre Titanic, Oldboy und wenn noch nicht gewesen, Schweigende Lämmer. Wenn schon gewesen, dann Matrix.
Nee, Schweigende Lämmer war nicht drin. Nee,
habe ich auch gerade gesehen.
Gut, dann so, genau. Dann würde ich Schweigende Lämmer, Titanic, Oldboy nehmen.
Ja, ich muss natürlich Die Hard sagen, also ich glaube auch sogar 1 und 3, also würde ich gerne im Kino sehen. Ich darf Gott sei Dank, also ich habe Terminator 2 dann nochmal im Kino gesehen, der lief dann vor, wann war das denn? Muss vor 10 Jahren so eine 3D-Aufführung gewesen sein, deswegen habe ich den abgehakt. Stimmt, ja. Also den hätte ich sonst immer genannt, aber der lief letztes Jahr, meine ich, nochmal und der lief vor ein paar Jahren schon mal, deswegen ist der raus. Boah, Nummer 3 fällt mir echt schwer. Du hast völlig recht, Herr der Ringe wird ständig aufgeführt, braucht man also irgendwie nicht. Ich muss jetzt irgendwie einen Film nehmen, der mir eventuell gar nicht so sehr aufgrund der Schauwerte, sondern aufgrund eines Kinoerlebnisses vielleicht an Bedeutung gewinnen könnte. Jetzt gehen wir mal die großen Regisseure durch. Ich nehme einfach mal Casino von Scorsese.
Ohne Witz, darf ich ganz kurz... Ich habe zur Sekunde gerade, als du gesagt hast, die ganz Großen mal durchgehen, da ist mir direkt Casino in den Kopf geschossen. Das ist gruselig, aber vielleicht verbindet uns ja doch etwas. Ja, egal, ich bleib bei meinen dreien. Weiter im Text.
Ja, ich weiß jetzt gar nicht, warum die Schärfe reinkommt. Vielleicht verbindet uns ja doch was. Was heißt das denn?
Das weiß ich auch nicht. Es ist spät. Vielleicht verbindet uns mehr, als wir dachten. Ja, genau. So meine ich das.
Dann, alles gut. Ja, also Casino würde ich tatsächlich, also das sind, glaube ich, die kürzesten 3 Stunden, die ich jemals bei einem Film verbracht habe. Deswegen, Der wäre dabei. Also, sag mal, Casino, stirb langsam 1, stirb langsam 3. Und du, Sven?
Ja, also ich hätte auf jeden Fall schon mal den Predator, den hätte ich nämlich wirklich gerne im Kino gesehen.
Okay, kann ich verstehen.
Dann Untouchables.
Oh,
und ja. Last Samurai.
Den habe ich selber noch überhaupt nicht gesehen. Okay.
Ist so geil. Also
habe ich erst einmal geguckt.
Das ist, also das ist ein Film, der macht mir so viel Spaß. Und ich könnte mir so in den Arsch beißen, dass ich damals zu der Zeit einfach nett ins Kino gebannt bin. Also Casino habe ich im Kino gesehen, mega.
Ah.
Ja. Ah. Und aber bei Last Samurai habe ich einfach nicht hingekriegt. Und als ich dann gehen wollte, genau, dann lief er nimmer und dann bin ich stattdessen in The Missing mit meiner Frau und war da gesessen und dachte, okay, das ist aber kein Film für ein Date oder für einen angenehmen Kinoabend. Also da hatte ich.
Hat mir meine Frau oder meine Schwiegereltern mal auf DVD geschenkt. Also, du meinst, ich soll mir da eher denken, was war das? Nein, das ist schon ein schwerer Film. Das stimmt.
Nee, aber ich habe mich da tatsächlich vorab nicht groß informiert und dann war es halt eher mehr Drama als Western-Unterhaltung. Aber gut. Ja, nee, das wären so die 3 Sachen. Ich meine, jedes Mal, wenn ich irgendwie ein Skript schreibe fürs letzte Mal war auch schon, da glaube ich 10 Filme oder irgendwas dran, da dachte ich, nein, weg, weg, weg. Und dann fällt dir immer wieder was Neues ein und denkst, ach Gott, den hätte ich auch gerne im Kino gesehen. Ach Gott.
Das habe ich auch gerade.
Ja.
Ich habe mich nämlich 2-mal in den Arsch gebissen. Ich habe Interstellar nicht im Kino geguckt.
Oh.
Und Mad Max Fury Road habe ich auch nicht.
Oh.
Das sind, glaube ich, die 2 schlimmsten Entscheidungen in meinem Leben. Was heißt Entscheidungen? Ich weiß nicht, warum es nicht geklappt hat, aber ja, also ganz, ganz grausam. Ich weiß nicht, wie ich damit leben kann, aber es ist leider passiert.
Ja, also ich glaube, bei Fury Road ist irgendwie, da hättest du wahrscheinlich jetzt letztes Jahr im Zuge von Furiosa ein bisschen was machen können. Interstellar, wer unseren Jahresrückblick gehört hat, weiß das, der lief letztes Jahr zum 10-jährigen Jahr nochmal in ausgewählten Kinos und da habe ich ihn nochmal gesehen. Rotz und Wasser geheult, unwahrscheinlich.
Ja, und krass. Vielleicht habe ich deswegen gerade gesagt, vielleicht verbindet uns ja doch was, weil beim Jahresrückblick, den ich gehört habe, habe ich dich wahrscheinlich kurz gehasst aus diesem Grund, weil ich dann auch beim zweiten Aufführen nicht geguckt habe im Kino, ja. Scheiße.
Ich kann mit dem
Sven, du versaust mir hier meinen ganzen.
Ja, Mann, nein, ich kann dir nicht versauen. Ich sag dir einfach, ich finde Interstellar kacke.
Ach du mein
Okay,
ja,
alles klar. Scheiße.
Nein, nee, war schön mit dir, Sven.
Du verstehst den Film nicht. Ja, ciao. Nein, der ist. Nein, ich hab nach 10 Minuten schon gewusst, wie es ausgeht. Das hasse ich. Also dieses, egal, nein, ich mag dieses extra hochgepimpe dann. Es ging mir schon bei Inception, den ich auch mag, aber da ist einfach diese Marketing und das ist der geilste Mindfuck und bla und hier und das nervt mich mittlerweile so dermaßen. Und dann guckst du es an und dann kannst du sagen, okay, auch bei Inception, ich saß im Kino und hab gesagt, ja, alles klar, ich sag euch jetzt schon, was die Endsequenz ist.
Nee.
Ja, der Kreisel, Ende, du wirst am Schluss nicht wissen, was jetzt was ist, fertig. Und damit hätte ich eigentlich schon aufstehen können und gehen sollen. Nein, aber nee, also Inception mag ich sehr. Der ist wirklich sehr geil. Aber mit Interstellar kann ich nichts anfangen. Das ist angeguckt und dachte, ja, okay, jo, vielleicht habe ich auch tatsächlich kein Herz.
Das hast du jetzt gesagt.
Nein, ich brauche jetzt nicht dauerhaft Geballer, um Gottes Willen. Ich mag es auch gerne ruhig und...
Aber schon irgendwie,
nein,
ne?
Nein, stimmt nicht. Stimmt nicht. Also es gibt genug Filme, wo nicht geballert wird, die ich mag. Mir wird zwar jetzt auf Anhieb keine einfallen, aber nein, aber nee, da bin ich echt raus. Das wird im Kino, glaube ich, als Einschlafhilfe wäre das super für mich, aber
ja. Ja, schräg. Das ist wild.
Aber so sind halt die Geschmäcker.
Richtig.
Gut, dann würde ich sagen, mach mal den Deckel drauf. Als nächster Film in der Best-of-Cinema-Reihe hätten wir dann Fargo. Also freut euch drauf. Das nächste Mal geht's wieder munter weiter. Folgt uns auf überall, wo es Likes gibt. Kommt auf unseren Discord-Server. Da ist immer was los. Ich sag schon mal ciao, bis zum nächsten Mal. Und dann dürfen die Jungs sich noch verabschieden. Tschüss.
Es war mir ein Fest. Auch mit dem Interstellar-Dämpfer kann ich das alles doch ganz gut verknusen jetzt. Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht, weil und so bin ich dazu gekommen, Cliffhanger mal wieder zu gucken. Und wünsche allen viel Spaß im Kino. Und den sollte man sich mal im Kino angucken, glaube ich. Würde ich machen, wenn ich Zeit hätte. Aber kommt auf die Liste neben Interstellar und Mad Max Fury Road wahrscheinlich. Viel Spaß im Kino. Adieu.
Schönes Schlusswort. Tschüss.